den heutigen Gottesdienst. Ich habe ja immer wieder über Menschen gepredigt, die Jesus begegnet sind. Und jetzt habe ich mir mal die Lydia, die Purpurkrämerin aus Philippi, näher angeschaut. Weiß nicht genau, warum sie mich immer wieder fasziniert. Vielleicht ist es da dieses eine Lied der Lydia aus dem Paulus-Oratorium von, ja, jetzt ist mir gleich der Name entfallen, von, wer kann mir helfen, da nein, das ist etwas Moderneres. Nein, von Siegfried Fietz. Siegfried Fietz hat damals, als wir noch jung waren, war das so bekannt. Dieses Lied der Lydia. Ich habe den Duft der Rosen geliebt. Und dann singt sie, ich habe dich gesucht, du hast mich gefunden. Du hast mein Herz weit aufgetan. Irgendwie aus der Jugend klingt diese Melodie mir noch nach. Und wir wollen mal schauen, wer diese Lydia war. Dazu müssen wir mal etwas früher anfangen. Wir schauen in Apostelgeschichte 15, Vers 40 und 41 und weitere Verse dort in Apostelgeschichte 15. Paulus seinerseits, das war nach dem Streit mit, als sie sich teilten und der Barnabas wollte unbedingt den Markus mitnehmen und Paulus war strikte dagegen und so. Durch diesen Streit sind zwei Missionsteams entstanden. Und Paulus seinerseits wählte sich Silas zum Begleiter. Und nachdem ihn die Christen von Antioche dem Herrn und seiner Gnade anvertraut hatten, machte er sich auf die Reise. Er zog durch Syrien und Silizien und überall stärkte er die Gemeinden im Glauben. Das sind Orte, diese Syrien und was wir hier gelesen haben, die hat er schon auf der ersten Reise besucht. Und jetzt macht er sich auf die zweite Reise. Unterwegs hat er noch den Silas mitgenommen, musste ihn noch beschneiden lassen, damit alles seine Richtigkeit hat. In allen Städten, durch die sie kamen, teilte Paulus und seine Begleiter, den Christen, die Beschlüsse mit, die die Apostel und die Ältesten von Jerusalem gefasst hatten und forderten sie auf, diese Anordnungen zu befolgen. Das führte dazu, dass die Gemeinde im Glauben befestigt wurde und dass die Zahl der Christen täglich zunahm. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen. Aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Wir sehen auf dieser Karte den Weg, den er gegangen ist, Derbe, Lystra, Ikonien, Antiochien. Gestartet sind sie da in Antiochia. Und da dieses Zickzack, dieses Ungewisse, wo soll es weitergehen? Eigentlich wollten sie in dieses Gebiet, um das Evangelium zu verkündigen, aber irgendwie durften sie nicht. So kamen sie nach Troas. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Interessant, eine Klammer auf, der Schreiber dieses Textes ist der Lukas. Und jetzt schreibt er plötzlich in der Wir-Form. Vorher hat er geschrieben von Paulus und seine Begleiter, sie, und jetzt schreibt er wir. Also Lukas ist ab hier auch mit dabei. Nachdem unser Schiff von Tras ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samotrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz. Und dort sind sie dann einige Tage geblieben und warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie zu uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, so dass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns, so dass wir einwilligten. Also Paulus befindet sich hier auf der zweiten Missionsreise. Sie sind jetzt zu viert. Der hat den Silas mitgenommen. Unterwegs kam noch dieser Timotheus dazu und auch, wie wir gehört haben, der Lukas. Und Paulus erlebt hier, vielleicht ist das für ihn eine ungewöhnliche Situation, dass der Heilige Geist ihm verwehrt zu predigen. Ich kann das irgendwie nicht einordnen. Und vermutlich noch viel weniger kann Paulus das einordnen. Und ich denke, für diesen Missionar, der darauf brannte, den Menschen das Evangelium von Jesus Christus zu sagen, war das nicht eine einfache Situation. Aber wir alle wissen, lesen wir Sprüche 16, der Mensch denkt und Gott lenkt. Ohne eine Antwort zu haben, aber das ist sicher das Beste, das Richtige. Gott hatte nämlich andere Pläne. So kommt es, dass Paulus im Traum diesen Mann aus Mazedonien sieht und sich nach Europa gerufen weiß. Und er folgt sofort diesem Ruf und kommt nach Philippi. Ist eine wichtige Handelsstadt, ist eine römische Kolonie dort in Griechenland. Vielleicht hat das Vorteile für Paulus und Silas, sie waren ja beides auch Römer. Da waren sie also erstmals in Europa, in einer fremden Stadt. Was machst du, wenn du einmal in einer fremden Stadt bist? Vielleicht kommt das nicht bei allen vor, aber bei mir kann das vorkommen. In einer Stadt, in der du noch nie warst, da habe ich schon oft auch mal schnell im Handy nachgeschaut, gibt es an diesem Ort auch eine Freikirche? Ich denke, das hat Paulus auch gemacht. Und oft habe ich auch schon, wenn ich Zeit hatte, habe ich dann geschaut, wo ist dann diese Freikirche? Und habe, wenn es zu Fuß möglich war, dorthin zu gehen, habe ich oft auch schon eine solche Kirche besucht und mindestens den Schaukasten studiert. Es ist schon vorgekommen, dass ich einen Gottesdienst besucht habe, wo mich niemand kannte und ich kannte auch niemand. Zum Beispiel vor 4 Wochen war ich zusammen mit meiner Frau auf dem Hasliberg das ganze Wochenende, musste eine Gesellschaft dorthin führen und am Sonntagabend wieder nach Hause führen. Da habe ich mich auch erkundigt, gibt es auf dem Hasliberg eine Freikirche? Habe ich nicht gefunden, aber in Meiringen habe ich gesehen, da gibt es eine FWG, ist noch gar nicht so lange eine FWG dort. Und wir haben beschlossen, diese Gemeinde zu besuchen am Sonntag. Und wir haben wunderbare, interessante Begegnungen gehabt. Ich kann euch nur Mut machen, wenn ihr an einem fremden Ort seid, auf Geschäftsreisen, in den Ferien. Ja, ist schön, wenn wir Ferien haben, aber es muss ja nicht unbedingt auch Ferien von der Gemeinde sein. Warum nicht einmal eine andere Gemeinde besuchen? So hat sich Paulus auch informiert. Was gibt es in dieser Stadt? Wie ist die Situation mit den Gemeinden und mit den Religionen? Ja, eine Freikirche hat Paulus nicht gefunden, aber auch keine jüdische Synagoge. Ich kann mir vorstellen, dass irgendjemand, den er gefragt hat, der kam in den Sinn, ja, am Sabbat treffen sich da ein paar Frauen am Fluss. Und das hat Paulus hellhörig gemacht. Da wollte er hin und die wollte er treffen. Und tatsächlich, diese Gruppe hat er gefunden. Es war keine große Moschee, wo er nun eine feurige Predigt hätte halten können oder eine Evangelisationsveranstaltung. Nein, ein paar Frauen, die zum Gebet zusammengekommen sind. Dann heißt es hier, dass sie haben sich zu ihnen gesetzt und haben mit ihnen gesprochen. Worüber haben sie wohl gesprochen? Sicher zuerst über das, was sie gemeinsam haben, der Glaube an Gott, über ihren jüdischen Glauben. Da haben sie sich gefunden. Und ich stelle mir auch vor, dass Paulus und seine Begleiter begonnen haben, von Neuigkeiten zu erzählen. Davon, dass Jesus gekommen ist. Der schon lange versprochene Messias war hier. Der Retter, Gottes Sohn. Er hat uns besucht. Und da waren sie mitten in der Evangelisation. Dann erzählten sie sich einiges von dem, was sie von Jesus wussten. Lukas hat ja genau recherchiert über das Leben von Jesus und er konnte viele Geschichten erzählen. Ich kann mir vorstellen, wie sie so richtig in Fahrt kamen. Es war nicht ein Programm, das vorbereitet war, aber sie konnten von Jesus erzählen. Da waren der Silas und der Timotheus. Die haben sich vor einiger Zeit bekehrt, haben Jesus erlebt und haben davon erzählt. Und Paulus natürlich von seiner ganz besonderen Begegnung mit Jesus. Sie alle waren erfüllt von dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Ich habe mich gefragt, frage euch heute, wenn du heute bei diesen Frauen sitzen würdest, was würdest du aus deinem Leben erzählen? Aus deinem Leben mit Jesus? Die haben noch nie von Jesus gehört, aber waren gläubig an Gott. Und jetzt begegnen wir der Lydia, eine Purpurhändlerin, die auch mit diesen jüdischen Frauen zusammen betete. Obschon sie keine Jüdin war, sie war aus Thyatira in Lydien. Thyatira ist das Gebiet, also der Ort, und Lydien ist der Ort, wo sie herkommt. Lydien ist der Ort, wo Purpurfärberei betrieben wurde. Und bei diesem Purpurfärben handelt es sich um eine schmutzige, stinkende, sehr aufwendige Arbeit. Um diese rot-blaue Farbe zu bekommen, nur um ein Kilo Stoff zu färben, braucht es 10.000 Purpurschnecken. Also da kannte sich, in diesem Metier kannte sich Lydia aus. Weiß nicht, ob sie auch auf der Jagd nach Schnecken war, aber diese purpurnen Stoffe, das waren Luxusgüter der höchsten Klasse. Die mussten ja auch eingekauft, transportiert, gelagert und weiterverkauft werden. Und das, denke ich, war das Business von Lydia. Und die römische Prägung in dieser Stadt, Philippi, kam ihr da entgegen, war ein Vorteil für sie, weil in den römischen Führungsschichten wohlhabende Abnehmerinnen und Abnehmer für ihre teure Produkte sich befanden. Dass die Lydia als vermutlich alleinstehende Frau eine leitende Position hatte, war damals alles andere als üblich. Und da fragen wir uns, wie kam das? Wahrscheinlich war sie dadurch auch selbst wohlhabend. Ist sie vielleicht früher einmal mit ihrem Mann zusammen von Lydien hierher gezogen und haben ein Business aufgebaut und der Mann ist nicht mehr hier? Lydia ist eigentlich gar kein richtiger Name. Lydia heißt damals die aus Lydien stammende oder kommende. Und das könnte darauf hinweisen, eben kein eigener Name, dass sie eine Sklavin war, die Sklavin aus Lydien. Sklaven haben oft keinen Namen, sondern nur eine Herkunftsbezeichnung. Damals bei der Begegnung mit Paulus scheint es aber, dass sie eine freie, selbstständige Unternehmerin war, die sogar ein eigenes, sogar ein großes Haus besaß, um Gäste bewirten zu können. Und später hat dort sogar die Hausgemeinde stattgefunden. Wurde sie vielleicht einmal als Sklavin entlassen? Oder hat sie jemand freigekauft? Vielleicht hat dieser jemand sie auch geheiratet und sie ist dadurch zum Wohlstand gekommen? Wir wissen es nicht. Jedenfalls zu der Zeit schien sie ohne Mann zu sein, das liest man aus diesem Text, weil sie ihrem Hausvorstand, sonst ist eigentlich der Mann der Vorsteher des Hauses. Lydia ist eine gottesfürchtige Frau, gläubig an den lebendigen Gott. Und wie ich das vorher von den Ukrainern schon erzählt habe, oft kommt das vor, dass Menschen in der Fremde, weit weg von zu Hause, plötzlich viel empfänglicher werden für das Evangelium. So spürte Lydia auch ein Verlangen nach dem lebendigen Gott. Und offenbar fühlte sie sich bei diesen Frauen recht wohl und hat da etwas von Gottes Größe und von Gottes Nähe erlebt. Und sie besucht regelmäßig am Sabbat diese Gebetsveranstaltungen. Es ist zur Gewohnheit geworden, zur Gebetsversammlung zu kommen. Und ich denke, es ist auch für unseren Glauben sehr wichtig, gute Gewohnheiten zu haben, an guten Gewohnheiten festzuhalten. An den Gebetsstunden und an den Treffen der Gemeinde regelmäßig dabei zu sein. Lydia war suchend nach Wahrheit. Und Gott verspricht, wer mich sucht, der soll mich finden. Gott hat die Lydia nicht übersehen. Niemand, der Gott aufrichtig sucht, wird von Gott übersehen. Da hat Gott wirklich ganz gewaltig eingegriffen. Er hat eingegriffen in diesen Plan des Paulus. Er hat sich vorgenommen, wo er evangelisieren möchte. Und Gott hat gesagt, nein, ich ändere deine Missionsreise. Stell sie auf den Kopf. Er hat ihn gehindert zu evangelisieren und zu predigen, um hier in Philippi einer suchenden Frau zu begegnen. Ich habe mich gefragt, warum begegnet Gott ausgerechnet dieser Lydia? Warum nicht einer Jüdin? Es waren ja noch andere in dieser Gruppe. Eben, wie ich schon gesagt habe, vielleicht ist Lydia etwas empfänglicher für das Evangelium, für etwas Neues. Ich habe gesagt, es ist gut, wenn man an Bestehendem festhält, wenn man dabei ist. Aber es kann auch sein, dass Tradition mir in die Quere kommt, dass ich am Alten festhalten möchte. Ich wünsche sehr, dass nicht meine Tradition, in der ich verwurzelt bin, Gottes Wirken eines Tages in irgendeiner Weise entgegenstehen wird. Paulus begegnet hier einer Frau, die bereit ist, das Evangelium anzunehmen. Und die Lydia, die hört auf Gottes Wort. Lydia öffnet ihre Ohren. Paulus öffnet seinen Mund. Und bei Lydia hat er eine aufmerksame Zuhörerin gefunden. Ihre Ohren sind offen für das, was Gott sagen möchte. Sind das unsere Ohren auch? Was stopfen wir doch nicht alles in unsere Ohren, so den ganzen langen Tag? Was hören wir und was berieselt uns ständig? Hoffentlich können wir doch hören, was Gott uns sagen möchte. Lydia hatte ein offenes Ohr. Es gibt aber noch einen anderen Faktor. Gott öffnet ihr das Herz. War es jetzt das Hören der Lydia oder war es das Wirken Gottes, dass er ihr das Herz öffnete? Und ich denke, es braucht immer wieder, auch bei uns, beides. Von unserer Seite, dass wir Gott hören möchten. Unsere Bereitschaft, das zu hören, was er uns sagen möchte, ist ganz wichtig. Aber es braucht auch, dass Gott unser Herz öffnet. Und das soll auch immer wieder unser Gebet sein. Und so konnte der Same bei der Lydia auf den vorbereiteten Boden fallen. So wie Jesus im Gleichnis gesagt hat, von dem Samen, der auf die vier verschiedenen Flächen gefallen sind, und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht. Und Jesus erklärt das dann, Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Und Lydia ist eine solche Frucht. Und sie konnte an diesem Tag diesen Glauben, diesen neuen Glauben, davon haben sie alle noch nichts gehört, annehmen und Jesus in ihr Herz aufnehmen. Und als äußeres Zeichen ließ sie sich taufen, samt ihrem ganzen Hause. Wir wissen nicht, wer alles dazu gehörte. Waren da noch Kinder, Verwandte oder waren es ihre Bedienstete, ihre Angestellten? Und ich habe mir überlegt, jetzt steigt die Lydia nach der Taufe aus dem Wasser. Was sind wohl ihre Gefühle? Was hat sie jetzt an diesem Tag nicht alles erlebt? Erinnerst du dich an deine Bekehrung, wie deine Gefühle waren oder an deine Taufe? Ja, viele von uns wurden als Kind getauft und da erinnern wir uns natürlich nicht mehr so genau oder überhaupt nicht. Und ich weiß, jeder erlebt das anders. Jeder Mensch erlebt das anders. Und nicht alle können genau sagen, damals ist das bei mir passiert. Ich allerdings erinnere mich, wie damals, als ich mich bekehrte, eine große Freude in mir war, ein innerer Friede mich erfüllte. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Lydia das genauso erlebt hat. Sie spürte, jetzt ist in meinem Leben etwas ganz Besonderes passiert. Jetzt hat Lydia das gefunden und das erhalten, wonach sie schon lange eine tiefe Sehnsucht hatte. Frieden mit Gott. Gott hat in ihr Leben eingegriffen. Gott hat sie vergeben, hat sie befreit, hat sie erlöst. Ich hoffe, alle von uns wissen darum und kennen das in ihrem Leben. Und die Lydia beginnt schon aktiv zu werden. Und sie lädt diese vier fremden Männer ein, bei ihr zu wohnen. Sie nötigt sie auch mit der Annahme der Gastfreundschaft zu bestätigen, dass sie daran glauben, dass sie überzeugt sind, dass Lydia jetzt eine Christin ist und an den Herrn Jesus glaubt. Und wahrscheinlich wusste Lydia auch um die Gefahren, die auf diese Männer in dieser Stadt warten, wo niemand darauf wartet, dass eine neue jüdische Religion gepredigt wird, wo das sogar gefährlich werden kann. Das haben sie dann auch wenige Tage später wirklich erlebt. Lydia ist die erste Christin in Europa. Die erste, die sich Jesus zuwandte. Das ist natürlich einmalig, einzigartig. Aber das, was an ihrem Herzen geschah, das geschieht auch heute. Gott wendet sich heute denen zu, die aufrichtig nach ihm suchen. Das gibt Hoffnung. Da sind wir wieder beim Jahresthema. Wir wollen ja in diesem Jahr hoffnungsvoll miteinander unterwegs sein. Gott wendet sich den Menschen zu und Menschen dürfen sich ihm zuwenden. Wer das nicht erlebt hat, der hat heute die Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Und tatsächlich, kurze Zeit danach, wurden Paulus und Silas verhaftet, geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Ich glaube, wir wissen, was dann geschah. Was haben sie gemacht? Um Mitternacht, sie waren mit Ketten gebunden und die Füße in den Pflöcken. Sie beteten und sangen Loblieder. Und dann kam ein Erdbeben und die Ketten fielen allen Gefangenen ab. Die Türen waren für alle offen. Wir wissen, der Gefängniswärter hat das gesehen und so erschrocken, dass er sich sofort das Leben nehmen wollte. Paulus konnte ihn daran hindern und noch in dieser Nacht kam es in Philippi zu einer weiteren Bekehrung durch diesen Gefängnisdirektor. Paulus und Silas wurden wieder freigelassen. Und als sie draußen standen, wohin gingen sie? Sie haben als erstes die Lydia besucht. Das ist die zweite Stelle, wo über die Lydia berichtet wird. Aber wir sehen noch etwas. Bei der Lydia haben sie auch die Gemeinde gefunden. Die waren nicht mehr alleine. Es hat sich bereits eine Hausgemeinde gebildet. Und unsere Lydia engagiert sich für den Glauben an Jesus Christus. So viel zu dem, was ich da über Lydia gefunden habe. Es sind wenig Verse und doch eigentlich so viel verborgen. So viel Tröstliches, so viel Mutmachendes, was die Lydia uns sagen möchte. Ja, Peter hat mich darauf hingewiesen, dass er im Tessin das Casa Lydia zusammen mit Hanni geleitet hat. Und in Zürich gibt es ein Lydia-Heim von der Regiona. Lydia ist ein bekannter Name geworden. Lydia ist eine berühmte Frau geworden. Und alles hat so ganz einfach angefangen. Dort am Fluss, ohne große Evangelisation, einfach in dem, dass sie zusammengesessen sind und einander erzählt haben. Schön, wenn Gott auch uns braucht, damit wir anderen erzählen dürfen. Ich möchte beten.